nicht zwüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht zwüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. Folge 7, Kapitel 8. Brandt, Bach, Edith Piaf und Sartre. Am Mittwochabend, wo die zwei Klassen und ihre Begleiter, nachdem die schweren Isentor vor Strafanstalt Obermoos hinter ihnen zugegangen sind, mit dem Rackenbassgarn und den Hauses zufahren, berichtet das Echo der Zeit über die Riesendemonstration zu Berlin vor dem Rathaus mit der Rede von Willy Brandt, dem regierenden Bürgermeister, wo sich mit scharfen Worten an die Berlinerinnen und Berliner in West und Ost, aber auch an die ganze westliche Welt wendet. Ob schon die 44 Leute im Garmüchsli still zuhören, versteht Jules wegen Motorenlärmen nicht ganz alles. Aber dass der Ulbricht der Russen ihre Kötti hunzig, dass die sowjetischen Panzer unter ihren Raupen das Vier-Mächte-Abkommen zermahlen haben und dass der Osten die volle Verantwortung für die Verletzung vom Völkerrecht trage, das macht ihm Eindruck. Am Schluss von Brandts Rede, wo der die Ideal von der Freiheit beschwört und das Recht auf Freiheit und Einigkeit für alle Deutschen fordert, sagt Schulz um Nolle nebendran, wie sollte euch das gehen? Ein einziges Deutschland. Da müssten ja zuerst Kommunisten vernichtet werden. Da hilft nur beten, macht Nolle Liesli. Glaubst du, dass Gott das fertig brächt? Die glauben ja gar nicht an Gott, Kommunisten. Gott kann alles, wenn er will, sagt Nolle mit fester Überzeugung. Aber Gott weiss schon, was er macht. Vielleicht ist es im Moment für die Welt noch besser, wenn es zwei deutsche Staaten gibt. Sonst kommt plötzlich wieder Hitler auf. Jetzt scheint im vorderen Teil vom Gar eine hitzige Diskussion im Gang. Huberäschi hat offenbar nochmal das mit der Atombombe auf Moskau durchgegeben. Oder Liniger Wallen, sein Vater sei Major im Generalstab, erzählt er jedem, was er wissen will, hat ihn lautstark unterstützt. Nur weiche Eier sind gegen die Atombewaffnung von unserer Armee, grölt er. Jetzt mischt sich aber der Pascal Neuhaus ein. Dann wäre ich also ein Weichei, Herr Liniger, ruft er gegen hinterher. Steht auf und erklärt vor allen zusammen, er habe nämlich für die Initiative gegen die atomare Bewaffnung der Schweizer Armee, die nächstes Frühling zur Abstimmung kommen, geholfen Unterschriften sammeln. Dank einem Lehrer von Biel, der sich bei den Pazifisten engagiere und ihm die Augen auf da hat für das, was Atombomben können anrichten. Auf der ganzen Exkursion vom Nachmittag, die bis gegen die 6 ist gegangen, hat Schulz Annie nur gegen im Vorbeigang gesehen. Man hat nämlich zwei Gruppen gebildet, der Einfachheit halber Sekunda A und Sekunda B. Und die Führung zu Obermoos ist getrennt abgelaufen. Schül hat sich müssen sagen, von diesem Besuch in der Strafanstalt habe gerne auch zu viel erwartet. Zum Beispiel ein Gespräch mit einem Gefangenen, aber das sei leider nicht möglich, hat der Aufseher erklärt. Er könne ihnen nur eine unbewohnte Zelle zeigen. Der grösste Teil von dem Rundgang war im landwirtschaftlichen Betrieb gewidmet, verknüpft mit einem langen Vortrag über Resozialisierung durch Arbeit. Sie seien der grösste Gutsbetrieb im Kanton, hat der Führer stolz erzählt und die Tatsache mit Zahlen belegt, die niemand gross interessiert hat. Mit den Gefangenen, die am Arbeiten waren, zu reden, sich nicht erlaubt. So ist der Besuch zu Obermoos ging wie mehr zu einem Rundgang wie im zoologischen Garten geworden, was heisst «Füttern verboten». Welches das denn die schlimmsten Verbrechen seien, wo man der Wege hierher kommt, hat der Monk wissen. Das können wir nicht eindeutig sagen, weil hier zu Obermoos hocke einen Weg nur Täter mit leichteren Freiheitsstrafen. Die Schwerverbrecher kommen ins Zuchthaus auf den Thorberg. Und auf die Frage vom Schül, ob sie auch Dienstverweigerer hier haben, hat der Führer nur Mutz gesagt, ja, mehrere. Während der Exkursion hat die Schül ein paar Mal das Gespräch mit dem Köpfernolle gesucht. Ihn haben ihm Nolle seiner Ansichten zu bestimmten Fragen gegen jemanden interessiert. Beim Thema Dienstverweigerer sind sie sich aber nicht einig gewesen. Der Nolle hat es in Ordnung gefunden, dass die in die Kiste kommen. Ohne einen überzeugten Christ, hat er gemeint, sollte seine staatlichen Pflichten erfüllen. Jesus sage, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und das bedeutet Steuern zahlen und Dienst tun. Hingegen Schül hat das überhaupt nicht eingesehen. Und darum war ihm die Haltung vom Neuhaus so sympathisch gewesen. Ob sie auch noch ein bisschen Speissau überkommen, sagt Schül namens Nacht zum Ende. Nein, bist müde. Ich will liegen. Aber morgen können wir doch ausschlafen. Das Programm fährt ja erst um 10 Uhr an. Für dich vielleicht, sagt Zenny auf ihre bestimmte Art. Aber ich habe mir etwas vorgenommen für den Morgen. Und erklärt, es hat doch geheissen, der Donnerstagmorgen steht zur freien Verfügung, weil wir im Gäbiger Gimmer gewöhnlich am Donnerstag frei haben. Eben, und das heisst doch auspfusen oder etwa nicht, lacht Schül. Aber am Ende ist es nicht so zu lachen. Sie sagt, daheim muss ich am 5 aufstehen, für zu grasen und dann im Stall zu helfen. Deswegen sollte ich jetzt so einen schönen Sommermorgen einfach verpfusen. Das ist doch schade. Was willst du machen? Kein Grasen kannst du hier nicht, spöttelt Schül. Nein, aber es gibt noch anderes, was gar niemand wissen muss. Guck du einfach, dass du am Zechni, wenn wir zusammenkommen, kannst du sagen, du hast etwas gemacht, was du wirklich hast wollen. Und wenn es halt pfusen ist, dann pfus. Und damit hasset sie die Stegen auf ihrem Zimmer zu. Und Schül, der nicht mehr gross Lust auf noch mehr Diskussionen hat und erst noch ohne Ende, geht die Wäscherum geht die Zähne putzen und hockt im Schlag auf sein Nest. Noch nie mehr rum. Schül studiert, was die Zähne könnte gemeint haben mit etwas, was du wirklich hast wollen. Macht er nicht gegen etwas, was er wirklich will? Schül kommt ins Grübeln. Da geht die Türen auf und Köpfernolle kommt rein, grüßt und sitzt mit seiner Bibel am Tisch. Will die Schül jetzt die Bibel lesen und Notizen machen, so wie der Nolle? Sicher nicht. Er spürt, zum Pfarrer fehlt ihm einfach zu viel. Wann stehst du morgen auf? Fragt der Nolle. Wir gehen um 6:30, gibt er zurück. Warum? Soll ich dich dann wecken? Nein, macht die Schül. Ich habe nur gedacht, eigentlich könnte man ja auspfusen bis etwa um 9. Ja, weisst, sagt Nolle, ich tue dir halt gerade noch die Sonntagsschule preppen. Aha, ja, das ist sicher noch gäbig. Wo gehst du denn Sonntagsschule? Im Markuskreis, beim Pfarrer Vogelsang. Aber am Schül ist jetzt das Bläuderle verleidet, es ärgert ihn. Offenbar gibt es Leute, die ganz genau wissen, was sie wollen, aber Schül weiss das nur selten und darum studiert er krampfhaft jetzt dran um, was Gott verflucht sei in der Zeit, von morgen zwischen 7 und 10 soll wollen, was er wirklich will. Und lang kommt er auf nichts. Was käme es jetzt endlich echt im Sinn? Geht es ihm durch den Kopf. Und plötzlich fällt es ihm ein, wie eine Erleuchtung. Ja, das ist es. Am 5:30 ist er wach, viel zu früh. Und kann nicht mehr schlafen. Zuerst hört er, wie das Schnaufen zu ringsherum. Der Nolle schnarchelt auch noch Gott ergeben. Durch die Fensterscheibe kommt die erste Morgenheitere. Der Alpenkranz weit weg, ein schwarzes Zackenmuster, wird langsam dunkelblau. Der Himmelsaum dahinter nimmt scheuchen leicht hellgelben Ton an. Er zieht am Riegel. Und durch das offene Fenster überrauschen die Schül nebst frischer Morgenluft, die seine Lungen füllt, eine tausendstimmige Vogelsinfonie. Zenny hat recht, denkt er. So einen schönen Sommermorgen zu verpfusen, ist doch einfach Sünd und Schade. Ich muss voraus. Schül fährt die Kleider, nimmt das Trainerjäckli aus dem Rucksack, dazu Feldstühle, Schreibetwein und das Tagebuch. Das nämlich ist ihm nicht in den Sinn gekommen, wie es echt wäre, das Geschenk von kleinen Schwost, von er schon über ein Jahr lang nie angerührt, aber in einem Anflug von gutem Vorsatz eingepackt hat, einzuweihen. Bis jetzt ist er, aber eher unausgesprochen, der Meinung war, ein Tagebuch sei gedacht für Mädchen, etwa so wie ein Poesiealbum, möglichst rosarot oder himmelblau mit einem Schlösschen dran, und hat nicht recht begriffen, was er recht mit dem Konfgeschenk von der Erika, wo übrigens eine Idee von Gott Dora sei, hat sollen anfangen. Erst, als er letzthin gelesen hat, der Max Frisch habe ein Tagebuch veröffentlicht, ist ihm die Idee gekommen, das mit dem Tagebuch schreiben könnte man alle doch irgendwie ernst nehmen. Er pflanzt sein Feldstühli gerade neben dem Brunnen auf, wo gestern Zenni im Modell ist gesessen. Es wird langsam heller, die Sonne ist noch nicht da vorne. Schül kommt ins Grübeln. Gottfried Stutz, was schreibt man eigentlich in so ein Tagebuch? Jetzt nimmt er das goldige Schlüssel aus dem Etui und beschließt das linde, grün eingebundene Goldschnittlehrbuch auf. Dieses Tagebuch gehört, liest er vordruckt auf der ersten Seite. Und natürlich hat er der Erika zulieb schon dann nach Konf geschrieben: Schül Schwander, geboren 1.10.1944. Heute dünkt es ihnen irgendwie, der erste richtige Eintrag müsse etwas Besonderes sein. Oder blöd Satz, aller Anfang ist schwer, kommt im Sinn. Aber bringt ihn nicht weiter. Aufrichtig sein ist das Nächste, was ihm einfällt. Und natürlich die Geschichte aus der Unterweisung mit der Maschine, die Gedanken registriert. Muss er jetzt alles genau so herschreiben, wie er es denkt? Darf er das? Wollt er das? Und wenn jemand das Tagebuch findet und liest, dann kommt er ja seinen geheimsten Gedanken auf die Spur. Schreibt euch zusammen ja Tagebuch. Und wenn die jetzt mein Tagebuch wird lesen? Die Gedanken sind frei, hat Zenni gesungen. Und gesagt, wenn's anders wäre, könnte ich nicht mehr selber sein. Nach einer geschlagenen Viertelstunde hat die Schül noch keine Zeilen auf dem Papier. Aber jetzt gibt er sich einen Ruck auf Alta. Nonnenhausen, den 17. August 1961. Und nach einer weiteren Grübelpause notiert er den Satz: Tagebuch schreiben will geübt sein. Und nachher fällt ihm noch ein zweiter ein. Die Freiheit zu schreiben, was ich will, macht das Schreiben schwierig. Und schließlich reißt er sich noch einen aus. Morgen wird's schon besser gehen. Damit tut er sein Tagebuch zu, dreht das Schlüssel um und versorgt es im Portemonnaie. Gleich siebni. Die Sonne ist da, es gibt wieder einen warmen. Jetzt könnte man mal zum Morgen essen, findet er. Oder soll er zuerst das Tagebuch versorgen? Ist überhaupt schon jemand auf oder die Fuse sind noch? Unterwegs in Schlag begegnet ihm kein Knochen. Über oben sind alle zusammen noch am Pennen, nur der Miles hat das Turngewand an, bringt seine Laufschuhe und sagt leisli: Ich geh ein bisschen säckeln, Duke, kommst mit? Aber Schül winkt ab. Für ihn wäre das jetzt überhaupt keine Freude. Mit Sport steht er noch gäng auf Kriegsfuß. Miles begreift's. Also bis später, winkt er lässig und ist weg. Wo Schül gegen Speissaal zu hat, gehört er, im Seminarraum spielt jemand Klavier. Leisli kehrt er um, bleibt vor der Tür stehen und lost. Nach ein paar Tonleitern und zwei, drei Fingerübungen auf das Mal das herrlich fließende Choralvorspiel vom Bach. Jesus bleibt meine Freude, heisst es, glaub, und ist eins von seinen absoluten Lieblingsstücken. Auf der Platte, die Gott Dora ihm zur Weihnacht geschenkt hat, wird es vom Tino Lipatti gespielt. Er lost und lost, ist wie verzaubert und wagt jetzt, zieht die Tür zum Seminarraum auf und sieht, der Öpper ist ein Spieler und niemand anders als der Trommler. Als ihm aber ab dem Spielen den Rücken zukehrt, die Schül probiert hinter sich die schwere Tür zuzutun, so leisli wie er kann. Nur kann er das nicht leisli. Die Begabung fehlt ihm einfach. Klack! Geht die Saaltür laut ins Schloss und die Zähne draus. Fertig mit Bach. Sie kehrt sich um und was sie Schül sieht, macht sie nur leicht verwundert. Hat gemeint, du willst auspfusen. «Excuse, hat ich nicht daraus bringen. Spielst noch etwas weiter? Das ist nämlich eins meiner Lieblingsstücke.» Und das Annie dreht sich wortlos zum Klavier zurück und fährt dort weiter, wo sie aufgehört hat. Und natürlich fällt ihm sofort auf, dass die Frau das alles auswendig spielt. «Kannst du noch mehr vom Bach?» fragt Jules, wo der Choral fertig ist. «Ja, du gehst», macht das Annie. «Für die anderen braucht ich die Note.» Und damit spielt sie eine kurze Fuge. Klar und super, vielleicht noch etwas langsam und mechanisch. Aber Schüls Bewunderung für das Oberländer Mädchen steigt jetzt grenzenlos. Vor allem, wenn er an seine Stümpereien auf der Bratsche denkt. «Kannst du noch eins von Mozart?» fragt er hoffnungsvoll. «Ja, eins», sagt Zenny und fährt an. «Es tönt ganz einfach, wie ein Kinderlied. Morgen kommt der Weihnachtsmann oder so ähnlich.» «Das sind Variationen», erklärt sie. «Kann auch nicht alle.» Er aber ist glücklich mit dem, was er gehört hat, und das lenkt ihm. Wo das Konzert vorbei ist, dreht sich die Klavierspielerin wieder um und fragt: «Was hast denn du gemacht heute Morgen? Nur für mich zuzuhören, bist du wohl nicht früher aufgestanden?» Nein, sagt Schül etwas verlegen. «Schreibst du auch Tagebuch?» «Eigentlich nicht», sagt Zenny. «Ich habe keine Zeit für solches.» «Aha», macht Schül. «Findest du denn das gar nicht so gut?» «Mal schon. Aber für mich ist das halt einfach nicht so wichtig. Ich lebe lieber ein bisschen mehr und habe ging viel zu tun. Mal, als ich etwa 12 war, habe ich das Tagebuch von Anne Frank gelesen oder noch eine Kehr lang so Briefe in ein Buch geschrieben wie sie. Kennst du es?» «Nein, nicht so genau. Ich habe nur gehört davon», gibt Schül zu. Und legt jetzt das lindengrüne Büchli vor sich auf den Tisch. «Weisst, ich habe den Morgen eben das erste Mal in mein Tagebuch geschrieben. Das habe ich mir vorgenommen gestern am Abend. So wie du dir das Klavier spielen. Bei wem gehst du eigentlich in die Stunde?» «Seit dem ersten Frühling beim Anton Ruttishauser. Oder vor 3 Jahren bei Elvira Pfäffli. Die ist die Unterstufenlehrerin und leitet bei uns im Dorf der gemischten Chor.» Gibt Zenny Bescheid und fragt noch: «Hast du auch geschrieben, liebes Tagebuch?» Jetzt wird die Schül verlegen, läuft rot an. Soll er jetzt seine ganzen Überlegungen von dem Morgen und das magere Ergebnis in 3 Sätzen am Ende zu wissen tun? Die würden alle mit Recht auslachen. Und liebes Tagebuch, das hat er noch gar nie gehört. Darum sagt er nur halbherzig: «Nein.» Und fragt noch nachher: «Warum? Kann man das?» Und jetzt muss Zenny wirklich zu lachen verhaben. «Das machen doch fast alle. Nur Anne Frank hat sich eine Freundin erfunden, die Kitty heisst. Das ist ordentlich originell. Aber bist du wenigstens zufrieden mit dem Ergebnis? Hat das, was du wollen, dabei rausgeguckt?» «Noch nicht ganz», sagt Schül. «Aller Anfang ist schwer. Aber morgen geht es dir sicher schon etwas besser.» «Was ist denn dran zu schwer?» fragt Zenny. Und Schül merkt, es interessiert sie wirklich. «Wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe einfach zu viel studiert und zu wenig geschrieben.» «Dem sieht man eine Blockade», erklärt sie sachlich. «Unsere Deutschlehrerin im Semmer hat dann gesehen, die Angst vor dem leeren Blatt. Aber das vergeht er schon. Musst nur toll üben.» «Weiss hoffen», seufzt die Schüler erleichtert und sagt dennoch: «Für dich zuzuhören hat sich allerdings zu früh aufstehen noch viel mehr rentiert.» Noch nie ist eine neue Hausstunde so aufgeregt verlaufen wie die von heute Morgen. Der Franz Leist hat über einen Freiheitsbegriff beim Sachtch doziert, ja fast predigt, und die Klasse hat sich schnell in Anhänger, Skeptiker und Gegner von dieser Auffassung aufgespalten. Und die Diskussion ist ziemlich wild hergegangen. Schül hockt beim Mittag mit dem Annie oder Mareike zusammen. Dazu haben sich der Miles oder Köpfernolle an den Tisch gesetzt. Das Menü ist wieder mal militärisch. Salzherdöpfel, weisse Böhnchen an einer Tomatensauce und pro Person eine Büchse Konservenfleisch. Offenbar muss die Küche ihre Notvorräte aufbrauchen. Wenigstens gibt es dazu noch eine Portion Salat. Eine Menge widersteht die Böhnchen. Das ist jetzt etwas, was ich nicht anbringe, stellt sie fest und hat sich an Salat. Schül hingegen hat kein Problem damit und mampft wacker. Aber mit Jean ist das Büchsenfleisch nicht gerade beliebt. Viele haben verzichtet. So ruft Liniger Walle vom Buffet her: «Hey Leute, es hat noch gestampften Jod, wer mal noch einen?» Das Wort aus dem Soldatendeutsch wird halb mit Lachen, halb mit Kopfschütteln und leichtem Entsetzen quittiert. Schül muss sich besinnen, dass der Vater einisch hat gestampften Jod braucht und dass Gott Dora dann ziemlich taub geworden ist, worauf der Frudi halbpatzig sich entschuldigt. «Man sagt halt so, was willst?» Und Gott eine Spitze rumgibt: «An ihren Wörtern sollt ihr sie erkennen.» Jetzt ist es der Neuhaus, der sofort reagiert. «Der Ausdruck Kliniger, auch wenn er in der Armee noch gang und gäbe scheint zu sein, gehört klar zum Nazi-Vokabular. Und das hat in einem Schweizer Gymnasium heutigstags nichts verloren, aber rein nichts», tönt es laut und bestimmt vom Lehrertisch her. Worauf der Liniger trotz seiner fast 2 Meter ziemlich klein wird und zurück an seinen Tisch läuft. «Also Leute, es hat noch Büchsenfleisch, könnt einfach nehmen.» Und erst, wo er hockt, sagt der Halblut zur Bärbel und zum Urs: «Hat gemeint, wir haben Meinungsäußerungsfreiheit, aber offenbar gilt die nicht für alle gleich.» Vor Bärbel kommt das Anerkennen zu meckern, aber Urs meint nur: «Laut dem Sacht wirst du eben aufgrund von den Freiheiten, die du dir nimmst, taxiert. Du kannst das Wort schon brauchen, aber willst du der sein, der das braucht? Das ist die Frage.» Oder Walle sagt: «Mein Bär braucht es auch. Das ist eine Schweizer Armee einfach so üblich, Pasta. Und niemand meint, man fresse Kacke zu Menschenfleisch. Das ist doch Blödsinn.» Am Tisch von Schül und Emni kommt man unterdessen auf die Stunde von dem Morgen zurück. Der Pascal Neuhaus hat gesagt, er will vor Freiheit jetzt noch einen weiteren Aspekt vorstellen, nämlich die Idee vom Sacht, dass die Freiheit eigentlich gar nichts so Prächtiges und so Erstrebenswertes sei, wie man das in der Aufklärung und während der Revolution behauptet. Und wieso beispielsweise der Schiller in seinem sogenannten Freiheitsdrama Wilhelm Tell zelebrieren. Nein, im Gegenteil, der Jean-Paul Sartre, ein französischer Philosoph vor Gegenwart, der Begründer vom Existenzialismus, hat erklärt, wir Menschen seien zur Freiheit verurteilt oder sogar verdammt, wie er sage. Was bedeutet, dass jeder Mensch sich dauernd für einen Weg entscheiden muss und sich zu entscheiden sei gern frei, weil es gäbe keinen Gott, der ihm helfen rate oder eine Leite und keine Moral, wo er sich daran halten könnte, für gut oder böse zu erkennen. Und nur aufgrund von seinen frei gefällten Entscheiden ergäbe sich am Schluss vor menschlicher Existenz das, was ein Mensch sei. Der Sacht sage dem die Essenz, l'Essence. Ein kleines Beispiel haben alle heute Morgen erlebt. Ihr alle seid frei gewesen, am Morgen um 6:30 aufzustehen und etwas zu machen oder weiter zu schlafen bis um 9. Und jeder von euch hat gewählt. Auch wenn er sich nicht bewusst entschieden hat, ist er frei gewesen, das zu machen, was er gemacht hat, oder etwas anderes. Und je nachdem, was er gewählt hat, kann man euch jetzt taxieren. Respektive könnt ihr euch selber taxieren. Wer seid ihr, wenn ihr frei habt? Weil gerade dann erweist sich das Wesen von einem Menschen viel mehr, wenn ihr in den Situationen vom Berufsalltag oder der Schule, wo die Pflichten verbindlicher, Normen strenger vorgegeben sind. Aber auch dann, würde er sacht sagen, ist man frei, ob man die Normen und die Pflichten erfüllen will oder nicht. Schon während der Stunde am Morgen hat es lebhafte Diskussionen gegeben. Und jetzt am Tisch geht es weiter. Am Köpfer Nolle hat vor allem die Negierung von Gott in die Nase gestochen. «Also, das ist einfach unhaltbar», schimpft er. «Warum?», fragt Zerni knapp. «Die Öne existe pas. Was existe? Das geht doch nicht. Das kannst du doch einfach an einem Gimmer nicht bringen. Eine Philosophie, die Gott auf der Seite lässt und der Mensch selbst herrlich ins Zentrum stellt.» «Doch, eben gerade», sagt Zerni. «Das ist ja eben der Unterschied zwischen Philosophie und Religion. Also mir hat eine Sache eingeleuchtet, wie selten etwas. Und sie erzählt, wie sie letzten Winter mit ihrer Schlummermutter auf Bern in ein Kleintheater geschlossene Gesellschaft vom Sachs gucken. Dort werde gezeigt, wie drei Menschen, zwei Frauen und ein Mann, nach ihrem Tod in die Hölle kommen und jetzt die Bilanz über ihr Leben müssen ziehen. Eben die Essenz herausfinden quasi. Und darum sind ihr das, was Neuhaus heute erzählt hat, einerseits bekannt vorkommen, aber andererseits verstehen sie jetzt viel besser, was in diesem Stück passiert ist. Wieso kommen sie dort hin, wenn es keinen Gott gibt? Mischt sich jetzt Mareike ein. Ja, das nimmt dich noch Wunder, baudert der Nolle. Im Grunde genommen sei das mit der Essenz doch nichts anderes als eine Kopie von der Vision vom jüngsten Gericht und die sind bekanntlich schon 2000-jährig. Damit hat er jetzt aber Schül zum Busch ausgeklopft. Aber Nolle, jetzt denk doch mal nach, beim jüngsten Gericht gibt es doch eine Instanz, die richtet, nämlich Gott und Jesus und ein Maßstab, nämlich die biblische Moral. Hingegen beim Sacht ist es das Individuum ganz allein, das seine Bilanz muss ziehen. Nicht völlig, korrigiert Zenni. Ist Sacht aus Hölle, es ist die anderen, die mithelfen, die Essenz aus sich zu finden. Aber die Hölle, das ist eben nicht die Christliche mit dem Fegfeuer oder den Teufeln und so. Was denn? Fragt Mareike gewundrig. Eben, ich habe es ja gesehen, die anderen. L'enfer, c'est les autres, sagt der Sacht. Aha. Das ist jetzt noch interessant, macht Mareike. Dann wäret ihr also mein Hau, lacht der Miles. Fertiger Blödsinn, brummelt der Nolle. Überhaupt nicht, sagt Sammy. Jeder Mensch ist auf das Urteil von seinen Nächsten angewiesen. Das heisst von denen, die ihm etwas bedeuten. Und wenn die nach seinem Tod meinen, er sei ein flotter Bursch gewesen und hätte seine Sache gut gemacht, dann ist sie Essenz eine gute. Ausser der hege auch seinen Nächsten beschissen. Aber dann sollt ihr eigentlich selber am besten wissen, dass er den Weg vom Beschissludi gewählt hat. Oder vom Fegling, so wie der Mann im Stück vom Sacht. Am besten weiss es gegen noch Gott. Der sieht ja alle Menschen rein, predigt der Nolle. Und Schül geht jetzt auf das Mal ein grosses Licht auf. Er besinnt sich an die unguten Zeiten vor der Konf, und die Geschichte vom jüngsten Gericht, wo er angeblich mit Gott und Jesus am Richtertisch sitzen soll und über sein Leben und Denken soll Gerichtstag halten. Und plötzlich spürt er eine tiefe Übereinstimmung zwischen sich und einem Männchen und er sagt, wenn ich denke, wie das jüngste Gericht auf den Bildern im Mittelalter und in der Renaissance dargestellt ist, finde ich die Hölle vom Sacht wesentlich menschlicher. Die ist mir fast ein bisschen sympathisch. Und damit schickt er Emni einen lustigen Blick, der meint, findest du nicht auch? Haha, grinset der Miles. Unser Duke ist ein Existenzialist und so einer hat doch mal Pfarrer werden, oder nicht? Schül, gebt dir einen guten Pfarrer, regt jetzt der Nolle sich auf und klagt, es wäre Sünde und schade, wenn du plötzlich abkündig würdest. Ich glaube, ich bin's schon, lächelt Schül. Und in dem Moment schaut Emni dem Schül in die Augen und er weiss, hier sind wir uns einig. Und das gibt Kit viel mehr als die ganze Rovergruppe zusammen. Nach dem Mittag nimmt man den letzten Abschnitt vor Gruppenarbeit in Angriff. Und selten hat die Schule so leicht und fröhlich und motiviert seine Aufträge erledigt und dabei gespürt, am Ende geht es gleich. Der Vortrag steht und alle wissen, was sie morgen müssen erzählen müssen. Es braucht nur noch ein bisschen Fleiss. Vor der Nacht wird noch ein bisschen reingelegen, dann kommt es gut. Am Abend geht man die Zeitung zu Boden. Nur die Gruppe von Flora meint, sie dürfen heute über die Stränge schlagen, weil sie das Referat schon durch haben. Das Weib hat es Nacht um 2 geweckt und sein ganzes Nest vollkotzt, rapportiert Mareike am Freitag beim Morgen, wo die Flora natürlich fehlt. Zenni sagt nichts, verdreht nur die Augen.
So, Leute, das wär's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.